Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Gott bist und dass du ein mächtiger und großer Gott bist, ein gnädiger Gott, ein Gott von großer Güte und Barmherzigkeit und dass du uns erlöst hast durch das Kommen deines Sohnes Jesus Christus und dass er nun unser Herr ist. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen wieder neu zeigst, wie groß und mächtig du bist und dass wir ja, uns wieder neu dir zuwenden und dich, den Herrn unseres Lebens, einlassen. Amen. Wer ist der Herr in deinem Leben? Oder anders gesagt, wer oder was bestimmt darüber, was du tust und was du nicht tust? Von wem oder was erhoffst du dir, dass es dich glücklich und zufrieden macht? Ich möchte zwei kurze Beispiele geben, die ja, zeigen, wie eine Antwort auf diese Frage aussehen könnte. Für Charlotte ist das Wichtigste in ihrem Leben, dass sie gemocht wird. Sie achtet darauf, sich immer so anzuziehen, dass andere das toll finden. Wenn sie dann ein Kompliment für ihr Outfit bekommt, dann schlägt ihr Herz höher. Aber wenn niemand kommentiert, was sie anhat, dann ist sie niedergeschlagen. Charlotte postet deshalb ganz viel in den sozialen Netzwerken und die Likes ihrer Follower sind ja wie ein Lebenselixier für sie. Ohne die Bestätigung ihrer Peer Group fühlt Charlotte sich wertlos. Auch wenn Charlotte das vielleicht selber so nicht sagen würde, die Bestätigung anderer Menschen zu bekommen, hat den obersten Platz in ihrem Leben eingenommen. Diese Bestätigung ist zum Herrn ihres Lebens geworden. Ein anderes Beispiel. Frank hat alles gegeben, um möglichst schnell in seinem Unternehmen, in der internen Hierarchie seines Unternehmens, für das er arbeitet, ganz schnell aufzusteigen. In den letzten 5 Jahren wurde er 3-mal befördert. Er hat hart dafür gearbeitet, aber nicht immer war er ganz ehrlich dabei. Am Ende des Jahres eine 6-stellige Summe auf seiner Gehaltsabrechnung zu sehen, gibt ihm das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Es gibt ihm auch das Gefühl der Sicherheit. Aber er hat doch auch oft Angst. Was ist, wenn es auffällt, dass er nicht ganz ehrlich war? Und die anderen erkennen, dass er doch nicht so gut ist in seinem Job, wie alle anderen denken. Was ist, wenn er dann seinen Job verliert und die Raten nicht mehr bezahlen kann für die neue Eigentumswohnung, die er sich in der Innenstadt gekauft hat? Frank schiebt diese Gedanken weg und nimmt sich vor, nächste Woche wieder alles im Job zu geben. Auch wenn Frank es selber so nicht sagen würde, es ist schon lange nicht mehr so, dass er frei ist. Auszusteigen kommt für ihn nicht in Frage. Das Verlangen nach materiellem Wohlstand hat ihn fest im Griff. Es ist zum Herrn seines Lebens geworden. Diese zwei Beispiele zeigen, dass wir alle, bewusst oder unterbewusst, einen Herrn haben, dem wir dienen und von dem wir uns Glück und Zufriedenheit erhoffen, von dem wir uns bestimmen lassen. Ich denke, dass diese Beispiele auch zeigen, dass nicht alle Herren, die wir uns aussuchen, denen wir uns hingeben, in gleicher Weise gut für uns sind. Manche schaden uns sogar und machen uns als Menschen kaputt. Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen und zu uns sprechen lassen wollen, er zeigt uns auf ganz eindrückliche Weise, ganz neu, wer der Herr der Herren und der König der Könige ist. Der Gott Jahwe allein. Weil er, der erhabene Herr, über alles ist, sollten wir ihn allein, den Herrn unseres Lebens, sein lassen. Der Gott Jahwe ist Herr über alles. Aber ist er auch dein Herr? Jens hat es schon gesagt, wir wollen uns heute wieder einen längeren Abschnitt im 2. Buch Mose anschauen. Eigentlich den Abschnitt von Kapitel 7, Vers 8 bis zum Ende von Kapitel 10. Das ist der ganze Abschnitt der 10 Plagen. Aber ich werde nur einen kürzeren Abschnitt daraus vorlesen und versuchen, den Rest so zusammenzufassen. Und vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. Wir hatten gesehen, dass das Volk Gottes in Ägypten versklavt war. Gott hatte Mose als den Retter seines Volkes gesandt. Ein erster Versuch von Mose und seinem Bruder Aaron mit dem Pharao über die Freilassung des Volkes zu verhandeln, war gescheitert. Pharao hatte sich Gott und Mose entgegengestellt und gesagt, Jahwe, wer ist das? Ich kenne diesen Gott nicht und ich werde auch sicherlich nicht meine fleißige Arbeitstruppe weggehen lassen. Und jetzt sehen wir Gottes Antwort auf die Frage des Pharaos. Wer ist Jahwe? Er zeigt es uns. Gott erteilt dem Pharao eine 10-teilige Lehrstunde darüber, wer er ist. Und wir dürfen auf diese Geschichte zurückschauen, auf diese Lehrstunde zurückschauen und auch dadurch erkennen, wie mächtig und wie groß Jahwe ist. Für uns ist das aufgeschrieben, damit auch wir erkennen, Jahwe allein ist der Herr. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Und wenn ihr sie dabei habt, dann schlagt sie gerne auf im zweiten Buch Mose in Kapitel 7. Und ich lese uns ab Vers 14. Jahwe sagte zu Mose, der Pharao bleibt hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh morgen früh zu ihm, wenn er ans Wasser hinuntergeht. Nimm den Stab mit, der sich in eine Schlange verwandelt hat, und tritt dem Pharao am Ufer des Nil entgegen. Sag zu ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber bis jetzt hast du nicht darauf gehört. So spricht Jahwe, jetzt wirst du merken bzw. erkennen, dass ich Jahwe bin. Pass auf, ich werde mit dem Stab in meiner Hand auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil verenden und der Fluss wird stinken, sodass die Ägypter sich ekeln, Nilwasser zu trinken. Dann sagte Jahwe zu Mose, sag Aaron, strecke deinen Stab über alle Gewässer Ägyptens aus, über die Flüsse und Kanäle, die Sümpfe und alle Wasserstellen. Dann wird alles Wasser in Ägypten zu Blut, selbst das in Gefäßen aus Holz und Stein. Mose und Aaron taten, was Jahwe ihnen aufgetragen hatte. Aaron hob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und seiner Hofbeamten auf das Wasser im Nil. Da verwandelte sich alles Wasser im Strom zu Blut. Die Fische starben und das Wasser begann zu stinken, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht mehr trinken konnten. Im ganzen Land war das Wasser zu Blut geworden. Aber die ägyptischen Magier machten es ihm mit ihren Zauberkünsten nach. Deshalb blieb der Pharao hart. Er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie Jahwe es gesagt hatte. Er drehte ihnen den Rücken zu und ging in seinen Palast zurück. Er nahm es nicht ernst. Alle Ägypter aber gruben in der Umgebung des Nil nach Trinkwasser, denn das Nilwasser war ungenießbar geworden, nachdem Jahwe den Nil geschlagen hatte. So vergingen 7 Tage. Die Verwandlung von Wasser zu Blut ist das erste von 10 Wunderzeichen, das Jahwe in Ägypten tut. Und wir sehen dann im Verlauf der Geschichte, erleben wir immer wieder ein Déjà-vu, denn es passiert noch 9 Mal, dass Jahwe ein solches Wunder tut. Jahwe schickt die beiden, Mose und Aaron, zum Pharao. Sie richten ihm die Botschaft aus, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Der Pharao weigert sich und Gott tut ein weiteres Wunderzeichen, das dem Pharao auf schmerzhafte Weise zeigt, dass Jahwe der Herr ist, dass er mächtig ist. Und dann erst nach 10 Plagen lässt der Pharao endlich Gottes Volk ziehen. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber nachgedacht, dass diese Wunderzeichen eine Offenbarung Gottes sind. Sie helfen uns, Gott zu erkennen, und er hat sie bewusst so gestaltet, dass wir ihn erkennen können. Natürlich hätte Gott schon ohne irgendeine Plage sein Volk aus Ägypten herausführen können. Das wäre für ihn ein leichtes gewesen, aber in Kapitel 9 lesen wir, dass es bei der 7. Plage in Vers 15 und 16, wie Gott sagt, denn schon jetzt hätte ich dich, gemeint ist der Pharao, mit der Pest schlagen können. Dann wärst du vom Erdboden verschwunden, aber ich habe dich deshalb am Leben gelassen, um meine Macht an dir zu beweisen, damit mein Name in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Warum also erst Wasser zu Blut, dann Frösche überall, dann Mücken, Stechfliegen, eine Viehpest, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und zuletzt der Tod des Erstgeborenen? Einmal zeigen uns die Anzahl der Plagen, wie übermächtig Jahwe ist. Wenn man beim Fußball 1-0 verliert, dann kann man nach Hause gehen und sagen, ja, das war ganz schön knapp, wir hätten fast gewonnen, ein knappes Ergebnis. Aber wenn man 10-0 vom Platz geht, dann ist allen klar, man war chancenlos gegen den Gegner. Und Jahwe möchte uns auch seine Macht durch diese Plagen zeigen. Was konkret zeigen uns diese Plagen über Jahwe? Erstens, Jahwe ist der Herr über die Natur. Es wird hier unmissverständlich klar, dass die natürlichen Elemente in seiner Hand sind und dass er sie zu seinen Zwecken, so wie er es will, dirigieren und lenken kann. Gott hat, das lesen wir im 1. Buch Mose, alles geschaffen. Er hat Himmel und Erde geschaffen, er hat alles in eine Ordnung gegeben, er hat aber auch die Macht, Wunder zu tun, in den Lauf der Dinge einzugreifen und Dinge zu tun, die die normale Ordnung des Lebens, die normale Ordnung von den Dingen, die er geschaffen hat, außer Kraft setzen. Also normalerweise verwandelt sich Wasser nicht in Blut, übrigens auch nicht Wasser in Wein, aber das ist nur eine kleine Randbemerkung. Aber Gott hat die Macht, genau das zu tun. Wir sehen in den Plagen auch Wind und Wetter gehorchen auf seine Stimme. Kapitel 10, Vers 13, da wird das ganz eindrücklich gezeigt. Da heißt es, Mose streckte seinen Stab über Ägypten aus. Da ließ Jahwe den ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ostwind über das Land wehen. Am nächsten Morgen hatte der Ostwind die Heuschrecken gebracht. Und dann nur ein paar Verse danach, in Vers 17, Pharao kommt scheinbar zur Besinnung und sagt, bittet Jahwe, euren Gott, dass er diese tödliche Plage von mir nimmt. Mose verließ den Pharao wieder und betete zu Jahwe. Da ließ Jahwe den Wind umschlagen. Ein starker Westwind trug die Heuschrecken weg und warf sie ins Schilfmeer. Wir sehen, Gott hat die Macht über den Wind und er tut es genau zu dem Zeitpunkt, wo Mose es ihm quasi gesagt hat. Immer wieder sehen wir das. Wann soll die Plage aufhören? Morgen. Und dann hörte es genau zu dem Zeitpunkt auf. Wir sehen, Jahwe hat die Macht über die Natur. Und selbst die ägyptischen Zauberer oder Magier, wie sie hier genannt werden, erkennen das schon nach der dritten Plage an. Interessanterweise sind sie in der Lage, die erste und zweite Plage zu imitieren. Wir hatten das gesehen, sie konnten auch dann Wasser zu Blut machen, aber schon in der dritten Plage schieden sie aus diesem Duell aus und konnten mit Gottes Macht nicht mehr mithalten. Sie kommen in Kapitel 8, Vers 15 zu dem Schluss und sagen das dem Pharao, das ist der Finger Gottes. Selbst sie erkennen an, wir haben es hier mit einem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu tun. Was interessant ist daran, dass sie das imitieren können, sie machen das eigentlich alles noch schlimmer. Sie haben aber nicht die Macht, diese Plage wieder umzukehren oder das abzuwenden oder den Pharao irgendwie zu verteidigen. Das konnten sie nicht tun, aber sie konnten es imitieren. Und wir sehen hier also, Jahwe allein ist der Herr über alles während der geschaffenen Welt. Er regiert über die Erde, im Himmel, im Wasser, er regiert die Tierwelt und er ist auch über die Menschen, dem er das Leben gegeben hat. Er ist auch der Herr über das Menschenleben. Das sehen wir in der 10. Plage. Er hat die Macht, Menschen das Leben zu geben, aber er hat auch die Macht, das Leben wieder zu nehmen, so wie er es bei den erstgeborenen Söhnen der Ägypter getan hat. Und das wird auch zum Beispiel im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 6 bezeugt, Jahwe tötet und macht lebendig. Er schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Jahwe ist der Herr über die Natur. Ein zweites, was wir sehen, Jahwe ist der Herr über alle anderen vermeintlichen Götter. Pharao stellt sich zwar Gott, Jahwe, dem wahren Gott, entgegen, aber doch ist er ein sehr religiöser Mensch. Er ist, wie man heute sagen würde, ein geistlich interessierter Mensch oder vielleicht sogar ein geistlich sehr hingegebener Mensch. Auch er hatte eine Religion, auch er hat Götter angebetet und er hat aber die Götter angebetet, die andere Götter waren. Und wir sehen, dass Jahwe über diese Götter erhaben ist. Ich habe letzte Woche war ich beim Kinderturnen mit einem meiner Söhne und da hatte eine Frau ein Pulli an. Spirituality is the new normal. Also geistlich zu sein ist das neue Normal. Das ist auch heute noch ein Trend und immer mehr Menschen würden sagen, sie sind religiös, sie sind irgendwie geistlich unterwegs. Aber die Frage ist, kennen sie Jahwe, den Herrn, den wahren Gott? Und das sollte uns auch nicht überraschen, dass der Mensch irgendwie so eine religiöse Ader hat. Wir sehen das einerseits in unserer Erfahrung, aber auch in der Bibel wird es uns bezeugt. Gott hat jeden Menschen geschaffen, damit wir ihn kennenlernen können, damit wir mit ihm in einer Beziehung sein können. Und wenn wir nicht den wahren Gott kennen, dann schaffen wir uns einen Gott oder Götter nach unserer eigenen Vorstellung. Und die Ägypter hatten ganz viele Götter, aber die Plagen zeigen auch, dass alle ägyptischen Gottheiten letztlich machtlos sind. In dem Bibeltext selber werden uns diese Götter nicht genannt oder die Namen dieser Götter. Aber aus anderen Quellen wissen wir zum Beispiel, dass die Ägypter einen Gott namens Knum anbeteten. Und Knum ist der Gott er ist der Schöpfer des Wassers und des Lebens. Oder Hapi, war der Gott des Nils. Aber diese beiden Götter oder Gottheiten, sie konnten nichts tun, als das Wasser des Nils in Blut verwandelt wurde. Heket ist eine andere ägyptische Göttin, eine Fruchtbarkeitsgöttin bzw. die Göttin der Geburt. Und sie wird als eine froschköpfige Frau dargestellt, manchmal auch nur als Frosch. Aber diese Gottheit musste zusehen, als das ganze Land sich vor dem Tier ekelte, das sie symbolisierte. Eine andere Göttin, Hathor, wird als Kuh dargestellt, aber sie konnte der Viehpest nichts entgegensetzen. Auch Osiris, der persönliche Schutzgott des Pharaos, konnte den Sohn des Pharaos nicht vor dem Tod bewahren, und die Sonnengötter Amun-Ra und Osiris verblassten, als es 3 Tage lang dunkel war. Die Plagen zeigen also nicht nur, dass Gott, dass Jahwe der Herr über die Natur ist, sondern auch, dass er der Herr über alle anderen vermeintlichen Götter ist. In Kapitel 12, Vers 12 lesen wir, dass die Plagen auch als ein Gericht über die Götter der Ägypter zu verstehen ist. Da heißt es, an allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, Jahwe. Wir sehen deshalb dadurch, was es letztlich für eine Torheit ist, einen anderen Gott anzubeten als Jahwe allein. Zuletzt sehen wir durch die Geschichte der 10 Plagen, dass Jahwe der Herr über alle Mächtigen und Herrscher dieser Welt ist. Um es mal etwas milde zu sagen, Pharao hatte ein ziemliches Problem mit Selbstüberschätzung. Er hielt sich selbst für den allmächtigen Herrn über Ägypten. Aber Gott zeigt ihm, wer wirklich der Herr ist. Nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen Welt. Pharao denkt tatsächlich, er kann sich dem Willen Jahwes widersetzen und damit durchkommen. Immer wieder verweigert er diese Aufforderung, Gottes Volk ziehen zu lassen. Immer wieder sagt er, nein, ich lasse das Volk nicht ziehen. Und Gott sagt ihn durch diese Plagen klipp und klar, nicht mit mir. Du wirst mit deinem Eigenwillen am Ende nicht durchkommen. Am Ende muss sich der Pharao geschlagen geben und er muss das Volk Gottes aus Ägypten ziehen lassen. Kein König der Welt, wie mächtig er auch scheint, kann dem Willen Gottes widerstehen. Wer sich ihm entgegenstellt, wird verlieren. Immer, und zwar haushoch. Für uns hat das etwas Tröstliches zu wissen, dass am Ende alle Könige, alle Tyrannen, alle Herrscher sich vor dem einen wahren König beugen müssen. Jeder König, jeder Machthaber, jeder Herrscher wird eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen und Rechenschaft für sein Leben abgeben. Lass mich also nochmal dir eine Frage stellen, die ich am Anfang gestellt habe. Wenn Jahwe, der Herr, über die ganze Natur ist, wenn er mächtiger ist als alle anderen vermeintlichen Götter und wenn sich selbst Könige vor ihm beugen müssen, sollte er dann nicht auch der Herr deines und meines Lebens sein? Aber wie kann er das werden? Wie lassen wir Jahwe allein den Herrn unseres Lebens sein? Zunächst, Jahwe den Herrn unseres Lebens sein zu lassen, beginnt immer mit Demut. Demut bedeutet in dem Fall, Jahwes unendliche Überlegenheit mir gegenüber anzukennen. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Er ist Gott, ich ein Mensch. Er kann alles tun, ich bin nichts anderes als Staub. Er ist vollkommen heilig, ich bin ein Sünder. Solange ich diese Überlegenheit Gottes nicht anerkenne, werde ich auch in derselben Vermessenheit wie der Pharao zu ihm sagen, Jahwe, wer soll das denn sein? Ich werde sicherlich nicht tun, was er sagt. Ich kenne ihn nicht und ich werde auch nicht seinen Willen tun. Aber ich möchte uns an eine der besonderen Verheißungen aus der Bibel erinnern. Die hören wir immer wieder. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Der Weg, Gott zu widerstehen, wird am Ende immer in einer Sackgasse enden. Spätestens am Tag des letzten Gerichts, wenn wir ihm gegenüberstehen. Aber wer sich vor Gott demütigt, dem schenkt er seine Gnade. Zweitens, wir alle werden mit einem harten Herzen gegenüber Gott geboren. Und deshalb brauchen wir seine rettende Gnade, um ihn den Herrn unseres Lebens sein zu lassen. Sich vor Gott zu demütigen, sich vor ihm zu beugen, ihn als unseren Herrn anzunehmen. Das tun wir nicht aus freien Stücken. Gott musste unsere Widerspenstigkeit ihm gegenüber uns davon erlösen und befreien. Und hier hilft uns der Exodus als ein wunderbares Bild, um das zu verstehen. Wir alle sind geistlich gesehen wie die Israeliten in Ägypten. Wir sind nicht frei, sondern wir sind gefangen. So wie Gott nur und nur er das tun konnte, so wie er den Pharao zunächst brechen musste, damit sein Volk frei werden konnte, so muss Gott zunächst auch unser Joch, das uns versklavt und die Gewalt der Knecht und die Knechtschaft des Satans und der Sünde in unserem Leben brechen und uns befreien. Gott erlöst uns aus der Gewalt des Satans und der Sünde, indem er Jesus gesandt hat, indem er Christus gesandt hat, der stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Wir haben das vorhin gesungen, Jesus ist gekommen. Er ist gekommen, um uns zu befreien. Und er ist, nachdem er gestorben ist, wieder auferstanden. Und hier in der Auferstehung Jesu Christi, dem größten Wunderzeichen Gottes der Geschichte, sehen wir Gottes befreiende Macht über den Tod, über die Sünde und über den Satan. Und dieser Jesus spricht uns eine ganz einfache und klare Einladung aus. Er sagt, jeder, der an mich glaubt, jeder, der zu mir kommt, wird gerettet werden. Also zweitens, nimm die Gnade Gottes an, die dir durch Jesus Christus angeboten wird. Das ist so wichtig, das immer wieder auch zu betonen und zu wiederholen. Denn nur wenn wir Jahwe als unseren Retter kennen, nur wenn wir Gott als unseren Retter kennen, dann werden wir ihn auch den Herrn unseres Lebens sein lassen wollen und können. Im zweiten Buch Mose wird das ganz deutlich in dem Geben der 10 Gebote. 10 Gebote sind den meisten von uns bekannt und hier wird uns gezeigt, wie wir ganz praktisch Gott, den Herrn unseres Lebens, sein lassen können. Er sagt uns da, wie das aussieht, aber ich lese uns das mal vor, wie Gott die 10 Gebote gibt. Das ist in 2. Mose 20, Vers 1. Dann redete Gott, er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Und dann erst kommt Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, Gott als den Erlöser und den Befreier unseres Lebens zu kennen, ist immer die Grundlage dafür, ihn auch als den Herrn unseres Lebens zu kennen und ihm zu dienen. Das kommt immer zuerst, dass wir diese Gnade von ihm angenommen haben. Und dann wenden wir uns ihm auch als dem Herrn unseres Lebens zu. Dann drittens, Jahwe den Herrn unseres Lebens sein zu lassen, bedeutet auch, alle anderen Götter zu verwerfen. Wie wir das gerade im 1. Gebot gelesen haben. Wir können neben Jahwe keine anderen Götter haben. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das ist für mich sowieso nicht so das Ding. Ich hatte jetzt nicht die Idee, irgendwie Hapi oder Horus oder einen anderen Gott noch anzubeten. Das mag wahr sein, aber wir können auf unscheinbare Weise zu Götzendienern werden. Martin Luther hat das 1. Gebot in seinem großen Katechismus auf folgende Weise kommentiert. Er hat gesagt, das, worauf unsere Herzen vertrauen, das, was wir als das höchste und wichtigste Gut in unserem Leben erachten, dem oder das, was wir mit Hingabe dienen, das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und Jesus sagt es auch so in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und Mammon ist ein anderes Wort oder ein aramäisches Wort für Besitz und Vermögen. Das heißt, wenn Jahwe der Herr unseres Lebens sein soll, dann muss er allein der Herr unseres Lebens sein. Wir können keinen Kompromiss eingehen. Wir können Gott nicht halbherzig dienen, sondern nur mit einem ungeteilten Herzen. Wie es auch in dem wohl einer der bekanntesten Verse aus dem Alten Testament zu hören ist. Da heißt es, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Diese fiktiven Geschichten über Frank und Charlotte, die ich am Anfang erzählt habe, sie zeigen uns, wie etwas anderes, so etwas wie ein funktionaler Ersatzgott für uns werden kann. Vielleicht beten wir Jahwe am Sonntag an und wir singen ihm hier Lieder, aber von Montag bis Samstag regiert eigentlich etwas anderes unser Leben, wie Frank, der getrieben war und der Geld zu seinem Gott gemacht hat. Oder wie wir gefangen sind, wie Charlotte, die Bestätigung und die Liebe von anderen zu ihrem Lebenselixier gemacht hat. Und wenn du merkst, dass etwas anderes diesen Platz einnimmt, der eigentlich Gott allein gehören soll, wenn du merkst, da ist etwas anderes, was dir so wichtig wird, dass du nicht mehr ohne dieses Etwas leben kannst, dann sage es Gott heute. Dann kehre heute um und bekenne es ihm im Gebet und ergreife dann auch die notwendigen Schritte, um Gott wieder ganz allein den ersten Platz in deinem Leben einzuräumen. Dann viertens, lass Gott den Herr über dein ganzes Leben sein. Wir haben das gesehen, Gott ist der Herr über alle Bereiche der geschaffenen Welt. Über Himmel, über Erde, über Wasser, sowie über alle lebendigen Geschöpfe. Und genauso erhebt er auch den Anspruch, der Herr über alle Bereiche unseres Lebens zu sein. Wenn Jahwe der Herr unseres Lebens sein soll, können wir nicht gewisse Bereiche davon ausklammern. Wir können nicht sagen, hier bleibe ich der Chef. Er möchte unser Herr am Sonntagmorgen sein, genauso wie am Montagmorgen. Und dann fünftens und letztens, erwarte von Jahwe, dass er auch heute tatsächlich als allmächtiger Herr regiert. Er ist ja derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Es kann uns auch als Christen so leicht passieren, dass wir zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Manchmal sprechen wir dieses Glaubensbekenntnis, steht auch auf unserer Internetseite, wir bekennen das, das ist unser Glaube. Gott ist der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber manchmal zeigt unser Leben etwas anderes. Zumindest zeigt es, dass wir ja nicht so leben, wie wir eigentlich bekennen, dass wir das glauben. Ich glaube, dass viele Christen im Westen diesen praktischen Unglauben ihrer Zeitgenossen übernommen haben. Das ist das, wenn man rausgeht zu den Menschen, sie verneinen Gott. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott, der Herr ist über den Himmel, die Erde, der mein Leben in der Hand hat. Aber das ist das, was wir bekennen und glauben. Und so sollten wir uns auch danach ausstrecken, das tatsächlich zu leben. Viele Menschen glauben nicht mehr, dass Gott tatsächlich das Schicksal der Nationen und Regierungen in seiner Hand hält. Und wir haben vorhin dieses Kinderlied gesungen, wo das so einfach und deutlich gesagt wird. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Die Großen und die Kleinen, die Sonne und die Sterne, Wind und Regen und auch dich und mich hält Gott in seiner Hand. Gottes tatsächliche Herrschaft über die großen und kleinen Dinge unseres Lebens. Und Jesus sagt, es kann kein Spatz vom Himmel fallen ohne den Willen Gottes, ist für uns Christen eine so wichtige Lehre, so eine tröstliche Lehre auch. Und uns geht etwas verloren, wenn wir an diesen sogenannten Uhrmachergott glauben, der zu Beginn die Welt vielleicht in Bewegung gesetzt hat, wie eine Uhr, die er aufgezogen hat, aber sie jetzt sich selbst überlässt. Das ist, in der Philosophie nennt man der sogenannte Deismus, wo man nicht mehr damit rechnet, dass Gott tatsächlich heute die Welt regiert und der Herr ist. Aber es ist ein Trost für uns, dass Jahwe der Herr ist. Über Leben und Tod, über Gesundheit und Krankheit, über alle Details unseres Lebens. Vor 2-3 Jahren hat ein guter Freund von mir seinen besten Freund verloren, der sich selbst das Leben genommen hat. Und er sagte in dem Moment zu mir, dass er sehr starken Trost darin findet, dass Gott tatsächlich als Herr regiert. Selbst in Tragödien wie diesen ist Gott der Herr. Manchmal verstehen wir nicht, was er tut oder warum er es tut, aber wir wissen, dass derjenige, der als Herr regiert, gut ist und uns unendlich liebt. Friedrich Bonhoeffer hat kurz vor seinem Tod dieses bekannte Lied von guten Mächten wunderbar geborgen gedichtet. Und dort heißt es, und er bekennt da sehr schön diesen Glauben, dass Gott alles in der Hand hält und dass er regiert. Und er sagt, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Dass Gott der Herr ist, selbst wenn alles aus dem Ruder zu laufen scheint und wenn großes Leid passiert, sehen wir vor allem in der Kreuzigung seines geliebten Sohnes Jesus. In der Apostelgeschichte Kapitel 4, Abvers 27 sagt Petrus, da Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Die Mächtigen dieser Welt, sie rotten sich zusammen gegen den Gesalbten Gottes. Sie haben ihn umgebracht und sie sind schuldig dafür. Aber sie haben damit den Plan dessen ausgeführt, der in seiner Macht regiert. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, nahm er ja die Plagen, die uns hätten treffen sollen, auf sich. In Jesaja 53 heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da frage ich mich, gibt es irgendjemand sonst, den wir als Herrn unseres Lebens haben sollten, als den Sohn Gottes, der uns so sehr geliebt hat? Lasst uns beten. Herr, wie wunderbar ist es, dich zu sehen in deiner großen Macht. Und wir danken dir dafür, dass wir uns vor dir nicht zu fürchten brauchen, dass wir wissen dürfen, das, was wir in unserem Leben verbockt haben, zieht für uns nicht mehr deinen Zorn nach sich, weil dieser Zorn, den hast du auf deinen Sohn Jesus gelegt, der für uns gestorben ist. Wir hielten ihn für den von dir Geplagten, und er war es auch, aber er hat es für uns getan. Und er hat uns dadurch Frieden mit dir gebracht. Und dafür danken wir dir so sehr. Und wir danken dir dafür, dass du jedes Detail in diesem Universum in deiner Hand hältst. Du kennst selbst die Haare auf unserem Kopf. Kein Spatz kann vom Himmel fallen ohne deinen Willen. Und du regierst mächtig und erhaben über alles. Du herrschst über die Natur, über alle vermeintlichen anderen Götter, über Könige und Herrscher. Und du sollst auch der Herr unseres Lebens sein. Bitte hilf du uns dabei, dich immer wieder an erste Stelle in unserem Leben zu setzen, damit wir für dich leben, damit wir dir dienen und damit wir uns von dir alles erhoffen. Amen. Ja, zum Abschluss unseres Gottesdienstes wollen wir das auch nochmal in einem Lied zum Ausdruck bringen. Gott ist der Herr aller Zeit.